Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Und wir erwarten Gottes Reden auch am heutigen Tag. Als ich heute aufgewacht bin und schon Zeit mit dem Herrn verbracht habe, ist mir wieder bewusst geworden, was für einen guten Herrn wir haben. Er ist gut. Deswegen ist der Tag heute gut, weil er gut ist. Wie schon gesagt, im ersten Thema, im ersten Vortrag geht es heute um die Beziehung zu Gott, die manchmal erkalten kann. Eine Frage, die sich heutzutage viele Menschen, viele Politiker auch stellen, ist: Gibt es einen neuen kalten Krieg zwischen den USA und Russland? Das ist eine Frage, die wohl in den letzten Wochen und Monaten die ganze Menschheit beschäftigt, die in den Medien auch immer wieder diskutiert wird. Laut Russlands Premierminister Medvedev ist diese Frage mit Ja zu beantworten. Medvedev sagte vor einigen Wochen auf der Sicherheitskonferenz in München: Wir sind in einem neuen kalten Krieg. Ob die Lage tatsächlich schon so drastisch einzustufen ist, sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, das Verhältnis dieser beiden Länder ist so eisig wie schon lange nicht mehr. Viele gegenseitige Forderungen stehen im Raum, sehr wenig entgegenkommen. Da muss man sagen, die Beziehungen dieser beiden Länder sind erkaltet. Sie waren nie wirklich warm, aber sie sind kälter geworden, als sie mal waren. Der Ton zwischen Moskau und Washington wird zunehmend rauer, der Wind wird kühler. Das Problem ist, wenn wichtige Beziehungen erkalten, dann kann es gefährlich werden. Aber es gibt eine Beziehung, die noch so viel entscheidender ist als die Beziehung dieser beiden Großmächte. Es ist die Beziehung zu Gott, eine Beziehung, die auch erkalten kann, auch wenn diese Beziehung es nie in die Schlagzeilen schaffen wird. Es ist eine Beziehung, die von uns Christen leider sehr schnell vernachlässigt wird. Und ich rede auch von mir. Ich halte diese Predigten auch immer für mich. Es ist wichtig, dass wir uns ständig von Gottes Wort neu herausfordern lassen und korrigieren lassen. Das Thema dieses Vortrags lautet: Der Ofen ist aus. Die Gefahr einer erkalteten Beziehung zu Gott. Wir sind mittlerweile bei Amos 4 angelangt. Amos 4, Vers 4. Wir werden heute 6 Vorträge hören und werden am Ende des Tages zu Beginn des 8. Kapitels sein und morgen uns den Rest anschauen. Diese Verse möchte ich einmal vorlesen, Amos 4, die Verse 4 bis 13. Da sagt Amos, beziehungsweise Gott durch Amos: Geht nach Bethel und übt Verbrechen, nach Gilgal und vermehrt das Verbrechen. Bringt am Morgen eure Schlachtopfer, am dritten Tag eure Zehnten und lasst vom Gesäuerten ein Dankopfer als Rauch aufsteigen und ruft freiwillige Gaben aus, lasst es hören. Denn so liebt ihr es, ihr Söhne Israel, spricht der Herr, Herr. Und so habe ich euch blanke Zähne gegeben in all euren Städten und Mangel an Brot in all euren Orten. Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Und auch ich habe euch den Regen vorenthalten, als noch 3 Monate bis zur Ernte waren. Und ich habe auf die eine Stadt regnen lassen und auf die andere Stadt ließ ich nicht regnen, dass eine Feldstück wurde beregnet und das Feldstück, auf das es nicht regnete, verdorrte. Und 2, 3 Städte wankten zu einer Stadt hin, um Wasser zu trinken und wurden nicht satt. Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich habe euch mit Getreidebrand und Vergilben geschlagen. Ich habe eure Gärten und eure Weinberge vertrocknen lassen und eure Feigen und eure Ölbäume fraß die Heuschrecke. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Und ich schickte unter euch die Pest in der Art Ägyptens. Ich habe eure jungen Männer mit dem Schwert erschlagen, zusammen mit euren gefangenen Pferden. Und ich ließ den Gestank eurer Heerlager aufsteigen, und zwar in eure Nase. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich habe eine Umkehrung, man könnte auch sagen eine Zerstörung, unter euch angerichtet, wie die Umkehrung Gottes von Sodom und Gomorra. Und ihr wart wie ein Holzscheit, das aus dem Brand gerettet ist. Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Darum werde ich dir so tun, Israel. Ich will dir dies Weil ich dir dies tun will, mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Ja, siehe, der die Berge bildet und den Wind erschafft und den Menschen mitteilt, was sein Sinn ist, der die Morgenröte und die Finsternis macht und einherschreitet auf den Höhen der Erde. Jahwe, Gott, der Herrscher, ist sein Name. Soweit der Text. Wir haben in dem Abschnitt gestern Abend gesehen, dass Gott mit der Spaßgesellschaft in Samaria abrechnet. Amos kündigt das Gericht Gottes an und das sehen wir ja immer wieder im Buch Amos. Sehr viel Gericht aufgrund der anhaltenden Sünde. Aber das Volk ist anscheinend anderer Meinung. Sie denken, dass es um ihre Gottesbeziehung immer noch gut steht. Ich meine, Gott segnet uns doch, sagen sie. Wir sind doch reich. So falsch kann das gar nicht sein, was wir hier leben. Und Amos möchte in diesem Text ihnen verdeutlichen, wie es wirklich um ihre Gottesbeziehung steht. Die Gottesbeziehung, die Temperatur ihrer Gottesbeziehung ist am Gefrierpunkt angelangt. Die Liebe ist erkaltet. Der Ofen ist aus, würden wir sagen. Es herrscht in Israel im Herzen der Menschen Eiszeit. Dabei ist das gar nicht so offensichtlich, wie wir sehen werden. Die Gottesdienste laufen. Die laufen. Opfer werden gebracht. Also nach außen hin scheint alles gut. Das Problem ist, in den Herzen ist es kalt geworden. Und das führt uns zum ersten Punkt, die vorgetäuschte Beziehung. Amos sagt in Vers 4, geht nach Bethel und übt Verbrechen, nach Gilgal und vermehrt das Verbrechen, bringt am Morgen eure Schlachtopfer, am dritten Tag eure Zehnten. Die Aufforderung hier in Vers 4 ist natürlich ironisch gemeint. In der Bibel gibt es Ironie. Die Propheten verwenden manchmal Ironie. Amos will das Volk sicherlich nicht zur Sünde animieren. Er predigt ja gegen die Sünde. Aber Amos bringt hier wieder etwas ganz Unerwartetes. Und das kennen wir ja bereits von ihm. Hier schlüpft er jetzt in die Rolle eines Priesters und ruft zum Gottesdienst auf. Entschuldigung, die Gottesdienste damals waren ja etwas blutiger als unsere heutigen Gottesdienste. Da wurden Opfer gebracht. Ja, aber es war auch eine Art Gottesdienst, eine Versammlung der Menschen, wo sie Gott angebetet haben. Es gibt vergleichbare Elemente zu unseren heutigen Gottesdiensten. Und er schlüpft in diese Rolle und ruft, kommt nach Bethel, kommt nach Gilgal. Wir müssen wissen, diese beiden Städte waren die religiösen Zentren des Nordreiches Israel. So wie heute Rom das Zentrum für die Katholiken ist. Ja, oder Mekka das religiöse Zentrum für die Moslems. So wird in Israel vor allen Dingen der Gottesdienst in Bethel und in Gilgal gefeiert. Und Amos ruft dazu auf, aber zugleich folgt eine schockierende Bewertung. Er sagt, kommt dahin und übt Verbrechen. Kommt dahin, treibt Sünde, vermehrt das Verbrechen. Stellt euch mal vor, der Moderator im Gottesdienst hier Sonntagmorgen oder wenn ihr aus einer anderen Gemeinde kommt, in euren Gemeinden, er begrüßt, der leitende Bruder begrüßt euch alle zum Gottesdienst mit den Worten, herzlich willkommen in der Freien Evangelischen Bibelgemeinde Esbekamp. Schön, dass ihr gekommen seid, um noch mehr zu sündigen. Wie bitte? Habe ich mich verhört? Es ist noch sehr früh am Morgen, aber ich glaube, ich habe ihn richtig verstanden. Der Anfang klingt ganz normal. Herzlich willkommen zum Gottesdienst und plötzlich kommt ein schockierendes Element. Und genau das ist das, was Amos macht. Kommt nach Bethel, kommt nach Gilgal. Sie denken alle, ja, da gehen wir immer hin in den Gottesdienst. Und dann bringt Amos diesen Schock, um zu sündigen. Was? Was sagt er da? Kommt hier hin, bringt eure Opfer, kommt hier hin, um eure Gewissen zu beruhigen und dann geht ihr weg und sündigt weiter. Macht das ruhig, macht das einfach mal weiter. Nach außen hin scheint alles perfekt, das sehen wir hier. Sie bringen die Opfer, hier heißt es, bringt am Morgen eure Schlachtopfer. Das Schlachtopfer war sehr beliebt, weil beim Schlachtopfer konnte man das Fleisch selber essen. Ja, beim Brandopfer wurde das Tier ganz Gott geweiht. Beim Schlachtopfer durfte man das Fleisch selber essen. Hier steht, bringt das Schlachtopfer am Morgen. Das hört sich so ein bisschen nach Steak zum Frühstück an. Bringt am dritten Tag eure Zehnten. Das ist interessant. Warum ist das interessant? Wenn wir jetzt ins Gesetz schauen. Der Zehnte war am Ende von 3 Jahren fällig. Das heißt, laut Gesetz war der Zehnte gar nicht jeden dritten Tag vorgeschrieben. Gott sagt, jedes dritte Jahr, nach 3 Jahren, bring deinen ganzen Zehnten. Die Leute sagen sich wahrscheinlich, ach, ist uns zu wenig, wir wollen noch mehr spenden. Jeder Kassierer in der Gemeinde wünscht sich solche Gemeindemitglieder. Die sagen, ach, wir wollen noch mehr spenden. Und diese Leute, nach außen hin wird man sagen, ist ja alles super. Die sind sogar noch hingegebener, als Gott es erwartet. Sie bringen noch mehr, den Zehnten. Aber man hört hier zugleich diesen zynischen Ton von Amos. Selbst wenn ihr das tut, könnt ihr Gott nicht gefallen, denn Gott geht es immer ums Herz. Weiter heißt es in Vers 4, beziehungsweise in Vers 5, und lasst vom Gesäuerten ein Dankopfer als Rauch aufsteigen. Jeder, der sich so ein bisschen im Alten Testament auskennt, wird jetzt stutzig und sagt, okay, da liegt der Hund begraben. Sauerteig durfte man doch nicht opfern. Das stimmt. In einem Ausnahmefall durfte man es bei Dankopfern. Das hier ist ein Dankopfer, also auch hier ist es ist alles regelkonform. Sie halten sich an Gottes Wort. Und da heißt es sogar in Vers 5, ruft freiwillige Gaben aus. Wisst ihr, im Alten Testament gab es vorgeschriebene Opfer und freiwillige Opfer. Daraus erkennen wir einen wichtigen Punkt, ihr Lieben. Gott geht es nie um die bloße Einhaltung von Regeln. Nicht nur, auch nicht im Alten Testament. Manchmal denken wir, im Alten Testament muss man einfach Regeln befolgen. Im Neuen Testament geht es um unsere Herzenshaltung. Das stimmt nicht. Auch im Alten Testament ging es Gott immer um die Herzenshaltung. Deswegen gab es freiwillige Opfer. Wenn dir danach ist, du musst es nicht bringen, aber wenn du deine Beziehung zu Gott, wenn du Gott so sehr liebst, dass du ihm auch das bringen möchtest, dann kannst du es tun. Und selbst diese freiwilligen Opfer haben sie gebracht. Kann man doch sagen, eigentlich super. Nach außen hin. Wir lernen bereits, ihr Lieben, für unser Leben jetzt. Es gibt die Möglichkeit, nach außen hin zu tun, als wenn alles in Ordnung wäre. Wir verhalten uns richtig. Wir fallen nicht durch schlechtes Reden auf. Es ist scheinbar alles okay. Und die Beziehung zu Gott kann dennoch faktisch auf dem Gefrierpunkt sein. Es ist schockierend, aber es gibt es. Man kann das so leben eine Zeit lang, ohne dass man auffällt. Das Volk bringt sogar freiwillige Opfer, aber sie leben in Sünde. Amos hat die Sünden bereits angesprochen in Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4. Unterdrückung der Armen ist immer wieder ein Thema. Sexuelle Ausschweifung, falsche Sicherheiten, egoistischer Lebensgenuss, übermäßiger Alkoholkonsum. Und das alles, müsst ihr euch vorstellen, läuft parallel zu den super funktionierenden Gottesdiensten. Die Opferaltäre brennen, aber im Herzen ist der Ofen aus, da brennt nichts mehr. Man kann eine perfekte Beziehung zu Gott vortäuschen. Wisst ihr, man kann in der Gemeinde beim gemeinsamen Gesang am lautesten singen und währenddessen in Ehebruch leben. Ich kenne leider Beispiele. Es ist möglich, am Sonntag begeistert über Jesus zu sprechen, aber von Montag bis Samstag ihn völlig zu ignorieren. Stille Zeit, Gemeinschaft mit Gott, Fehlanzeige. Man kann hier in der Gemeinde geistlich tun. Und wenn man lang genug dabei ist, wenn wir ehrlich sind, wissen wir sogar, wie wir uns verhalten müssen, was wir sagen müssen, damit die Leute uns für vorbildlich einstufen. Wir wissen, wie wir etwas vortäuschen können, obwohl der geistliche Ofen völlig aus ist. Eine Beziehung zu Gott wird de facto nicht mehr gelebt. Sehr viel Schein, aber sehr wenig Sein. Das ist das Erste, was wir lernen. Man kann eine perfekte Beziehung zu Gott vortäuschen. Das Zweite ist, man kann den Dienst für Gott lieben, ohne Gott zu lieben. Warum sage ich das? Schaut mal in Vers 5, da heißt es ganz am Ende, denn so liebt ihr es, ihr Söhne Israel, spricht der Herr, Herr. Im Kontext heißt es ja, bringt freiwillige Opfer, denn so liebt ihr es. Versteht ihr, sie lieben es, aber sie lieben nicht ihn. Man kann es lieben, in die Gemeinde zu kommen, ohne dabei zu Gott zu kommen. Man kann es lieben, zu predigen, ohne Gott zu lieben. Man kann es lieben, sich in der Kinderarbeit einzubringen und die Beziehung zu ihm völlig zu vernachlässigen. Ja, es gibt die Möglichkeit, sehr eifrig zu sein, im Dienst für Gott, äußerlich Dinge zu tun und innerlich meilenweit von ihm entfernt zu sein. Ihr Lieben, ich denke, das ist ein wesentlicher Grund, nicht der Hauptgrund, aber ein wesentlicher Grund für den bestehenden Atheismus in der Welt. Christen, die Jesus mit den Lippen bekennen, aber dann aus der Tür des Gemeindehauses gehen und ihn mit ihrem Leben zu verleugnen. Es steht Hingabe drauf, aber es ist nicht Hingabe drin. Da stellt sich doch die Frage, wo bleibt das Echtsein? Wo bleibt das Echtsein? Ich möchte hier, das möchte ich auch immer wieder betonen, nie einfach pauschalisieren und sagen, wir alle sind so. Da würdet ihr mich falsch verstehen. Aber der Text ruft uns ja immer wieder zur Selbstreflexion heraus. Wie sieht es denn in unserem Leben aus? Wenn man eine perfekte Beziehung zu Gott vortäuschen kann, mache ich das gerade? Wie sieht Gott mich? Täusche ich eine Beziehung zu Gott vor, wo keine Beziehung vorliegt? Liebe ich in erster Linie Gott? Liebe ich Jesus? Oder liebe ich einfach nur die Gemeindeatmosphäre? Es ist ja so schön, zusammenzukommen. Ist auch schön, aber das ist nicht der Hauptgrund. Die Gemeinschaft, die schönen Gottesdienste, die christliche Tradition. Die eigentliche Frage heute Morgen lautet, wie hoch ist die Temperatur deiner Gottesbeziehung? Das ist die Kernfrage. Brennt da etwas in deinem Herzen oder ist der Ofen aus? Bei Israel war der Ofen aus, aber das Fatale ist, sie verweigern den Neustart. Schaut mal, wenn wir erkennen, der Ofen ist aus, dann sagt Gott, komm wieder zu mir. Es gibt die Möglichkeit für einen Neuanfang. Und das ist ja immer wieder die gute Botschaft, die ich auch betonen möchte. Das Problem ist, Israel verweigert diesen Neustart. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. In den Versen 6 bis 11 wird jetzt beschrieben, dass Gott immer wieder versucht hat, durch verschiedene Maßnahmen das Volk zur Umkehr zu bewegen. Konkret durch das Eintreten der sogenannten Bundesflüche. Jetzt muss ich hier mal einen ganz kurzen Exkurs machen zur Bundesbeziehung. Gott schließt am Berg Sinai nach dem Auszug aus Ägypten einen Bund mit dem Volk. Man könnte sagen, eine Art Vertrag. Gott möchte eine ganz besondere, enge Beziehung zu seinem Volk Israel haben. Er legt ihnen die Vertragsinhalte vor, die Bundessatzungen, die 10 Gebote. Und dann schildert Gott in 3. Mose 26 und 5. Mose 28 Segen und Fluch. Vielleicht kennen wir die Kapitel. Sehr viel Segen, sehr viel Fluch. Und Gott sagt, ihr entscheidet, wenn ihr euch an die Bundessatzungen hält, werde ich euch segnen, dann wird das und das und das und das eintreffen. Ihr werdet reich gesegnet werden. Wenn ihr gegen die Bundessatzungen verstößt, dann wird der Fluch kommen. Pest, Hunger, Dürre und so weiter. Und diese Bundesflüche, die vorher vereinbart waren, das Volk wusste, worauf es sich einlässt, diese treten jetzt in Kraft. Es sind Gottes Erziehungsmaßnahmen. Das Volk sündigt, Gottes Erziehungsmaßnahmen treffen ein und eigentlich muss das Volk ja feststellen, okay, Gott hat gesagt, wenn wir sündigen, schickt er Hunger. Oh, wir haben gerade Hunger in unserem Land. Kann es sein, dass wir gesündigt haben? Normalerweise hätten sie darauf kommen müssen, aber scheinbar stellen sie diese Verbindung gar nicht her. Kommt, wir schauen uns mal diese Flüche Vers für Vers an. Vers 6, Gott sagt, und so habe ich euch blanke Zähne gegeben an allen Orten. Jetzt denkt vielleicht jemand, ja, blanke Zähne hätte ich auch gern, aber das ist nichts Positives. Denn der zweite Satz erklärt diesen ersten Satz, ein Mangel an Brot ist da. Ja? Und ich habe euch einen Mangel an Brot in allen Orten gegeben. Das heißt, wenn kein Brot da ist, bleiben die Zähne, wenn man nicht zu essen hat, bleiben die Zähne mehr oder weniger sauber, mehr oder weniger, weil man nichts zu beißen hat. Das heißt, Gott schickt hier eine Hungersnot. Das ist der Punkt. Und diese Hungersnot wurde in den Flüchen vorhergesagt. Gott hält sich an seinen Vertrag, die Flüche treffen ein, aber das Volk denkt gar nicht an Umkehr. Zweitens die Dürre, Vers 7. Und auch ich habe euch den Regen vorenthalten, als noch 3 Monate bis zur Ernte waren. Und ich habe auf die eine Stadt regnen lassen und auf die andere Stadt ließ ich nicht regnen. Das eine Feldstück wurde beregnet und das Feldstück, auf das es nicht regnete, verdorrte. Der Spätregen fällt im April, 3 Monate vor der Ernte. Dieser Regen ist absolut notwendig, dass die Ernte eingefahren ist. Wenn es hier nicht regnet, dann fällt die Ernte mehr oder weniger aus. Und Gott hat genau zu diesem Zeitpunkt die Dürre ins Land gegeben. Vers 8. Und 2, 3 Städte wankten zu einer Stadt hin, um Wasser zu trinken und wurden nicht satt. Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Es herrscht hier ein Mangel an Wasser. Städte tun sich zusammen und sagen, vielleicht gibt es da hinten noch Wasser. Lass uns zusammen hingehen. Und da gibt es nichts. Dürre im Land. Aber was noch schlimmer ist, das Volk denkt gar nicht an einen Neuanfang mit Gott. Auch hier heißt es immer wieder, ihr seid nicht zu mir umgekehrt. Als nächstes kommt eine Pflanzenkrankheit und eine Heuschreckenplage. Alles Flüche, die Gott vorher angekündigt hat. Ich habe euch mit Getreidebrand und Vergilben geschlagen. Ich habe eure Gärten und eure Weinberge vertrocknen lassen und eure Feigen und eure Olivenbäume fraß die Heuschrecke. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Getreidebrand, das ist eine Folge des heißen Ostwindes. Der Ostwind war immer besonders heiß. Das Getreide ist unbrauchbar geworden. Vergilben, was ist das? Das ist eine Pflanzenkrankheit, die wahrscheinlich durch Wurmfraß verursacht wird. Das hat Gott auch als Fluch geschickt. Ebenso werden Weinbäume und Olivenbäume verdorrt. Wir müssen wissen, im Alten Testament ist Wein und Öl immer auch ein Zeichen des Segens. Blühende Weinstöcke, blühende Olivenbäume, das ist immer ein Zeichen des Segens. Gott schenkt Fruchtbarkeit ins Land, sie verdorren. Das Volk erkennt es nicht, dass es eine Züchtigungsmaßnahme ist. Vers 10, die Pest kommt und ich schickte unter euch die Pest in der Art Ägyptens. Ich habe eure jungen Männer mit dem Schwert erschlagen, zusammen mit euren gefangenen Pferden und ich ließ den Gestank eurer Heerlager aufsteigen und zwar in eure Nase. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Gott schickt die gleiche Pest, wie er als Plage den Ägyptern geschickt hat. Diese Pest, es ist wohl eine Art Beulenpest gewesen. Ich erzähle mal ganz kurz, was die Symptome sind. Fieber, Zittern, Lungenentzündungen, Blutungen. Bei dieser Pest schwillen die Lymphdrüsen an und produzieren Beulen. In der Regel stirbt eine erkrankte Person 24 Stunden nach der Infektion. Also Gott greift hier zu drastischen Maßnahmen. Und eigentlich hätten sie erkennen müssen, Moment, die Pest, so hat Gott damals die Ägypter behandelt. Wenn er jetzt uns mit der Pest plagt, da läuft wahrscheinlich in unserer Beziehung zu Gott irgendwas falsch, wenn Gott uns so behandelt wie die Ägypter. Aber sie kommen nicht auf diese Gedanken, sie kehren nicht um. Es ist so kalt, dass sie Gottes Reden nicht mehr verstehen. Vers 11, eine Zerstörung aller Sodom und Gomorra. Ich habe eine Zerstörung unter euch angerichtet, wie die Zerstörung Gottes von Sodom und Gomorra. Und ihr wart wie ein Holzscheit, das aus dem Brand gerettet ist. Auch hier hätte das Volk verstehen müssen, Gott plagt uns wie Sodom und Gomorra. Irgendwas läuft falsch. Der Unterschied ist jedoch, Gott hat Israel nicht ganz vernichtet wie Sodom und Gomorra, sondern er hat sie wie ein Holzscheit gerade noch von der endgültigen Zerstörung befreit. Was lernen wir daraus? Gott lässt hier viele Dinge zu. Gott setzt eigentlich sämtliche Hebel in Bewegung, um das Volk zur Umkehr zu bewegen. Und ihr Lieben, das tut Gott übrigens auch noch heute. Vielleicht nicht durch Hunger in unserem Land, aber durch andere Dinge. Gott bewegt uns zur Umkehr. Wenn unsere Beziehung zu Gott erkaltet, dann ergreift Gott die Initiative und möchte uns wieder zu sich ziehen. Und das tut Gott grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten. Vielleicht kennt ihr eine dritte und eine vierte. Ich kenne vor allen Dingen diese zwei. Einmal, manchmal lässt er uns gegen die Wand laufen. Ja, irgendetwas passiert in unserem Leben und das nennen wir Züchtigung. Gott lässt uns gegen die Wand laufen, vielleicht schickt er eine Krankheit. Nicht jede Krankheit ist Züchtigung, muss man auch sagen, natürlich. Aber manchmal tut Gott das. Aber manchmal überschüttet Gott uns auch völlig unerwartet und völlig unverdient mit Liebe, mit Segen. Und wir denken, das haben wir doch überhaupt nicht verdient, so wie ich lebe. Ich habe mich von Gott entfernt und Gott segnet mich so sehr. Und das tut Gott manchmal, um uns auch auf diese Weise wieder zu sich zu ziehen. Zu sagen, guck mal, wie sehr ich dich liebe, wie unverdient ich dich liebe. Der zweite Aspekt liegt im Buch Hosea vor. Israel wird hier mit einer untreuen Frau verglichen, mit einer Hure. Und Gott ist der Ehemann, der betrogen wurde. Dieses Bild haben wir im Buch Hosea. Und wisst ihr, was Gott macht? Er schickt die Hure nicht einfach weg in die Wüste und sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Er hätte das Recht dazu. Ist das Ehebruch vorgefallen? Aber Gott bereitet, das lesen wir im Buch Hosea, ein romantisches Treffen vor, um seine untreue Frau wiederzugewinnen. Gott ist eben nicht ein Mensch. Gott ist Gott. Gott handelt manchmal aus menschlicher Sicht völlig unverständlich. Aber seine Gnade und seine Liebe ist immer unverdient. Aber hier bei Amos liegt der erste Aspekt vor. Hier liegt Züchtigung vor. Wenn wir das Wort Züchtigung hören, denken wir meistens an etwas Negatives, oder? Und wisst ihr warum? Weil wir immer nur an die unangenehmen Mittel denken, die Gott einsetzt und nie an das oder selten an das Ziel, was Gott mit der Züchtigung eigentlich vorhat. Wisst ihr, was Züchtigung eigentlich bedeutet? Gott lässt uns nicht los, weil er uns liebt. Das bedeutet Züchtigung. Züchtigung ist auch Gottes Weg, unser Heil zu sichern. Das lesen wir in 1. Korinther 11, Vers 32, auch im Neuen Testament. Hier sehen wir wieder die Parallele zum Neuen Testament. Gott züchtigt, um unser Heil zu sichern. Der Punkt ist, Gott lässt uns nicht einfach für immer gehen, sofort. Es gibt den Abfall, aber Gott lässt uns nicht einfach immer sofort gehen, wenn wir uns von ihm entfernen wollen. Es gibt Christen, die glauben, dass wenn wir Gott den Rücken zukehren, dann sagt Gott, na gut, okay, dann geh halt. Du hast einen komplett freien Willen, ich respektiere deine Entscheidung. Das ist nur zum Teil ein richtiges Verständnis von Gott. Wir sehen aber auch in der Bibel, dass Gott ein eifernder Gott ist. Dass Gott uns nicht einfach in Ruhe lässt, wenn wir uns von ihm wegbewegen. Und dafür bin ich Gott dankbar. Ihr Lieben, wenn Gott seine Kinder einfach sofort gehen lassen würde, wenn sie sich von ihm wegbewegen, dann stände ich heute nicht hier. Und vielleicht wärt ihr heute auch nicht hier. Denn wir alle haben schon Zeiten, auch in unserem Christsein erlebt, wo wir uns von Gott wegbewegen. Und was macht Gott? Er lässt uns nicht einfach gehen. Gott zieht uns wieder zu sich hin und will uns sagen, du bist mein Kind und ich werde nicht tatenlos zusehen, dass du dich selbst kaputt machst in deiner Sünde. Dafür brauchen wir manchmal drastische Sprache. In meinem Leben war es ein Autounfall. Weihnachten in der Nacht von Heiligabend auf, ich war mit dem Auto in Köln unterwegs. Es hat geregnet, das Auto kam mit 120 in Schleudern gegen eine Betonwand. Das Auto musste sofort auf den Schrottplatz, mir ist gar nichts passiert. Aber ich wusste genau, das hat Gott getan, weil ich in dieser Phase meines Lebens in Sünde gelebt habe. Manchmal spricht Gott eine sehr drastische Sprache, weil er uns wieder zu sich ziehen möchte. Es ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Umso tragischer ist, wenn Israel diese Rückrufaktion Gottes ignoriert. 5-mal hat Gott gesagt, ihr seid nicht zu mir umgekehrt. Ich habe es versucht, aber sie verweigern die Umkehr. Man kann sich gegen Gottes Ziehen stellen. Insofern hat der Mensch da doch auch einen freien Willen. Aber nichts kann die Israeliten, wenn ich das hier richtig verstehe, erschüttern in ihrem kalten Lebensstil. Sie sind unnachgiebig. In der Technikersprache könnte man sagen, Reset 2.0 ist gescheitert. Es gibt keinen Neustart. Ich kenne einen jungen Mann, der in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist. Irgendwann im Teenageralter beginnt er seinen Weg mit Gott. Er lässt sich taufen. Aber nur einige Monate später entscheidet er sich, den Glauben, die ganze Sache mit Gott wieder an den Nagel zu hängen. Irgendwie ist ihm in der Gemeinde das Ganze zu eng, zu kleinkariert. Und seitdem lebt er wahrscheinlich bis heute ein sehr ausschweifendes Leben. Vor einiger Zeit, er ist jetzt 26 Jahre jung, hat er seinen ersten Schlaganfall. Und man könnte meinen, er kommt so langsam zum Nachdenken. Wenn Gott einem mit 26 einen Schlaganfall schickt, leider ist das nicht der Fall. Nur wenige Monate später bekommt er den zweiten Schlaganfall. Und der Arzt sagt ihm, beim nächsten Schlaganfall bist du wahrscheinlich tot oder zumindest gelähmt. Er kehrt nicht um. Wenige Monate später, ihr Lieben, kommt der dritte Schlaganfall. Und er ist immer noch auf den Beinen, aber immer noch auf dem Holzweg. Ich frage mich, wie deutlich muss Gott noch reden? Erster Schlaganfall, Neustart verweigert. Zweiter Schlaganfall, Neustart verweigert. Dritter Schlaganfall, Neustart verweigert. Wie resistent kann man gegenüber dem Reden Gottes sein? Ich will jetzt nicht verallgemeinern und sagen, jeder Schlaganfall ist generell Züchtigung. Gott hat auch andere Mittel zu züchtigen. Aber manchmal macht er uns das auf diese Weise deutlich. Manchmal durch andere Menschen, durch Geschwister, die auf uns zukommen und sagen, hör mal, in deinem Leben, da läuft wahrscheinlich was falsch. Das ist auch Gottes Sprache für uns. Manchmal gebraucht Gott unsere lieben Geschwister in der Gemeinde, um uns zurechtzuweisen. Manchmal zieht er uns alle Stützen plötzlich weg, auf die wir unser Leben aufgebaut haben und möchte uns deutlich machen, es soll doch dir nur um mich gehen, um mich selbst, nicht um deine selbstgebauten Sicherheiten. Manchmal schickt Gott uns ein tiefes Gefühl der Leere in unser Herz, wo wir fragen, wir sind eigentlich Christen, aber wir haben gar keine Freude mehr. Alles macht irgendwie keinen Sinn. Ich verspüre so ein Vakuum in meinem Herzen. Und das ist Gottes Weg, zu sagen, komm, ich möchte dein Herz füllen. Ich möchte dir wahre Zufriedenheit geben. Das können alles Gottes Wege sein. Wenn du heute gemerkt hast, dass deine Beziehung zu Gott erkaltet ist, dann hat Gott nur einen Wunsch, das Feuer in deinem Herzen wieder anzuzünden. Indem wir umkehren, indem wir einen Neuanfang mit Gott machen. Indem wir beten, Jesus, ich will mich dir wieder neu hingeben. Nimm weg, was mich von dir trennt. Zünde du das Feuer in meinem Herzen wieder an. Wisst ihr, in Jakobus, ich glaube, es ist Jakobus 4, da sagt Gott durch Jakobus, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Aber der erste Schritt muss von uns kommen. Dass wir wieder sagen, Gott, ich will mich dir nahen. Ich will wieder mehr in deinem Wort lesen. Ich will mir Zeit fürs Gebet nehmen. Darum geht es. Es sind eigentlich diese einfachen, grundsätzlich christlichen, die wir von der Kinderstunde auf kennen, diese christlichen Disziplinen, Gebet und Bibel lesen, die uns wieder näher zu Gott bringen. Belebe mich neu durch deinen Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie du die Sache mit dem Reden Gottes momentan erlebst. Vielleicht ruft dich Gott schon seit längerem wieder zur Umkehr auf. Wenn Gott dir das deutlich macht, dann sagt er dir damit, ich liebe dich, ich lasse dich nicht los. Kehr um, such nicht an falschen Stellen nach Leben, denn ich bin das Leben und ich möchte dir wahre Zufriedenheit geben. Möchte ich auch warnen, fordere Gott nicht heraus, noch lauter mit dir reden zu müssen, wenn du Gottes Reden zurzeit erlebst. Wir kommen zum letzten Punkt des ersten Vortrags, die vorhergesagte Begegnung in den Versen 12 und 13. Ich lese diese beiden Verse nochmal. Darum werde ich dir so tun, Israel, weil ich dir dies tun will, mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Ja siehe, der die Berge bildet und den Wind erschafft und dem Menschen mitteilt, was sein Sinn ist, der die Morgenröte und die Finsternis macht und einherschreitet auf den Höhen der Erde. Jahwe, Gott der Herrscher, ist sein Name. Was wird hier genau vorhergesagt? Gott sagt, ich werde weiter so machen. Damit meint er, ich werde dich weiter mit Flüchen belegen, bis du endlich umkehrst. Aber dann kündigt Gott in Vers 12 auch ein Aufeinandertreffen an. Und Gott warnt das Volk davor, sie sollten sich lieber auf diese Begegnung mit Gott vorbereiten. Es ist interessant, diese beiden Kombinationen im Hebräischen, bereite dich vor, Gott zu begegnen, finden wir sonst im Alten Testament nur noch in 2. Mose 19. Mose und das Volk Gottes am Berg Sinai. Vielleicht kennen wir diese Stelle. Gott sagt, Mose, ich werde mich euch offenbaren, aber das Volk darf nur bis zu einer bestimmten Entfernung an den Berg kommen und sie müssen sich auf diese Begegnung vorbereiten, denn sonst werden sie sterben. Der Punkt ist, ein heiliger Gott und ein unheiliges Volk, diese Kombination ist tödlich. Deswegen muss sich das Volk vorbereiten auf die Begegnung. Wie tun sie das? Durch Heiligung, durch Reinigung. So bereitet man sich auf eine Begegnung mit Gott vor. Deswegen, wenn Amos das hier sagt, dann ist das zum einen auch eine Drohung. Wenn ihr so weitermacht und Gott kommt, ihr habt keine Überlebenschance. Aber es ist auch eine Einladung, kehrt um, reinigt eure Herzen. Und aus Vers 13 erkennen wir, sie begegnen nicht einem Gott, der mit ihnen auf Augenhöhe ist. Ihr Lieben, ich habe manchmal den Eindruck, nicht nur in der jungen Generation, aber auch da, dass wir manchmal denken, wir wären mit Gott auf Augenhöhe. Ja, Gott ist so ein Kumpel. Aber ihr Lieben, Gott ist nie mit uns auf Augenhöhe. Gott ist Gott und wir sind Mensch, wir sind Geschöpf, er ist der Schöpfer. Sie begegnen dem Allmächtigen, dem Schöpfer. Sie begegnen dem, der die Naturgewalten in seiner Hand hat. Sie begegnen dem, der das Weltgeschehen lenkt. So wird Gott hier beschrieben. Dieser Gott, dem wird nicht nur das Volk Israel in der Geschichte begegnen, jeder Mensch wird einmal persönlich vor diesem Gott stehen. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, danach das Gericht. Die endzeitliche Begegnung mit Gott ist keine Erfindung des Mittelalters. Sie ist eine Ankündigung mit der Aufforderung, sich darauf vorzubereiten. Das Neue Testament sagt deutlich, dass der Ausgang dieser Begegnung, wenn wir mal auf Gott treffen, sie hängt ganz stark von unserer Beziehung zu Jesus ab. Begegnet Gott uns als Richter oder begegnet er uns als Vater? Das Neue Testament sagt, wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Kind Gottes. Dann wird Gott dir nicht als Richter begegnen. Dann müssen wir auch keine Angst haben, wenn wir Gottes Kinder sind. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind, sagt Römer 8. Deswegen geht es auch hier nicht darum, Zweifel zu streuen. Und pass auf, dass du auch wirklich dabei bist. Wenn du Gottes Kind bist, kannst du wirklich mit Zuversicht sagen, ja, ich werde vor Gott stehen und es wird eine herrliche Begegnung. Aber es hängt alles davon ab, wie du zu Jesus stehst. Jesus ist derjenige, der die Strafe getragen hat. Wenn du Jesus nicht angenommen hast, liegt die ganze Strafe noch auf dir. Dann bist du noch nicht geheiligt. Und wenn du in diesem Zustand auf einen heiligen Gott triffst, dann hast du keine Überlebenschance. Deswegen, das Schuldproblem wurde gelöst, aber es hängt ganz und gar von unserer Beziehung zu Jesus ab. Wir wurden vor einigen Jahren als Jugend mal bei einem Atheisten eingeladen, zu Hause. Und natürlich sprachen wir über den Glauben mit diesem Atheisten. Und einer von uns fragte sinngemäß: Stellen Sie sich mal vor, was wäre, wenn die Sache mit Gott doch wahr wäre? Und wenn Sie nach dem Tod aufwachen und vor Gott stehen müssten? Und ich habe seine Antwort nie vergessen. Er sagte: Och, das Risiko gehe ich ein. Ich war damals ziemlich schockiert und ich bin heute noch schockiert. Das Risiko gehe ich ein. Mann, wenn er wüsste, dass er auf einen heiligen Gott trifft, als Unheiliger, als jemand, dem Jesus seine Sünden noch nicht vergeben hat. Die Frage heute Morgen ist: Sind wir bereit, Gott zu begegnen? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten hier Christen sind. Aber ich will nie hundertprozentig davon ausgehen, dass alle Christen sind. Deswegen möchte ich jedes Mal immer wieder auch sagen: Wenn du dich auf dieses Treffen mit Gott noch nicht vorbereitet hast, steht der Glaube an Jesus als nächster Schritt für dein Leben an, um dich darauf vorzubereiten. Schaut mal, im alltäglichen Leben, wir bereiten uns auf sämtliche Dinge vor. Wir gehen nicht unvorbereitet in ein Vorstellungsgespräch, das tun wir nicht. Eine Braut, heute ist bei uns in Köln eine Hochzeit, ein guter Freund von mir heiratet, eine Braut geht nicht zu einer Hochzeit ohne stundenlange Vorbereitung vor dem Spiegel. Man bereitet sich vor. Niemand geht unvorbereitet in eine Abschlussprüfung. Kein Geschäftsmann geht unvorbereitet in eine Auftragsverhandlung. Kein Sportler geht unvorbereitet in den Wettkampf. Wir wissen, dass es wichtig ist im alltäglichen Leben, dass wir uns auf Dinge vorbereiten. Die Frage ist: Hast du schon Vorbereitungen getroffen für das Leben nach dem Tod? Wenn du heute festgestellt hast, der Ofen ist aus. Ich lebe so ein 0815-Christsein. Da ist kein Brennen für Jesus mehr da. Da lade ich dich ein, dass wir das heute wieder neu festmachen. Ich möchte immer wieder auch das persönliche Gespräch anbieten, aber grundsätzlich kann man das auch alleine mit dem Herrn machen. Manchmal hilft ein persönliches Gespräch ganz besonders, dass wir antworten. Wir wollen nicht nur Bibelwissen über Amos ansammeln in diesen Tagen. Wir wollen uns verändern lassen. Wir wollen näher zu Gott kommen, wie wir es gerade gesungen haben. Da möchte ich dich einladen, diesen Schritt zu gehen, wenn Gott heute zu deinem Herzen gesprochen hat. Amen.